Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute Matthias Glaubrecht, Evolutionsbiologe und Professor für Biodiversität. Er wollte mal Verhaltensforscher für afrikanische Großtiere werden, landete dann aber zumindest erstmal bei den Schnecken. Heute widmet er sich vor allem der Artenvielfalt auf der Welt, der Vielfalt allen Lebens und wie es sich entwickelt oder eben auch, wie es stirbt und wie es ausstirbt. Willkommen, Herr Glaubrecht.
Einen schönen guten Morgen.
Evolutionsbiologe, mit welchen Zeiträumen jonglieren Sie eigentlich täglich so im Kopf?
Ja, das sind ganz unterschiedliche. Wir haben natürlich bei der organismischen Evolution, also der Entwicklung der Lebewesen, wenigstens so 500 Millionen Jahre im Blick. Aber das sind auch teilweise Ereignisse, die nur 100 Jahre umfassen.
Aber Millionen Jahre im Blick, wenn Sie mal auf die Millionen gehen, was sind wir Menschen denn so evolutionsmäßig gesehen? Die Krone der Schöpfung oder bloß eine Stippvisite?
Ja, wir sind eine Eintagsfliege der Evolution. Uns als Gattung gibt es vielleicht 2 Millionen Jahre, aber der Mensch selber, der Homo sapiens, also unsere eigene Art, die ist allenfalls 300.000 Jahre alt. Das ist also wirklich noch ein ganz junger Neuzugang in der Evolution.
Was bedeutet uns der Tiger? Wozu hat das Leben die Feldlerche erschaffen und was nützt der Hirschkäfer? Mehr als sich die meisten denken, meint unser Gast, der Biodiversitätsforscher Matthias Glaubrecht. Das Verschwinden der Artenvielfalt, das sei eine Dimension, die hätten wir alle noch gar nicht kapiert. Fangen wir mal ganz vorne an, Herr Glaubrecht. Was verschwindet denn gerade alles, dass Sie sich so Sorgen machen?
Ja, wir haben das Problem, dass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass wir nicht nur große Säugetiere so oberhalb von 10, 20 Kilo verlieren, also Tiger, Nashörner, die wirklich großen, charismatischen Tiere, die aussterben, deren Bestände seit Jahrzehnten immer mehr schrumpfen, sondern wir haben überall auf der Erde das Problem, dass wir auch die Biomasse der Tiere verlieren. Also die Bestände werden kleiner, es werden weniger Tiere, wir verlieren in Europa in den letzten Jahrzehnten 300 Millionen Vögel des Ackerlandes. Mhm. Es sind in Nordamerika gigantische Zahlen von 3 Milliarden, die man da rekonstruiert hat. Wir verlieren die Biomasse an Insekten. Das haben wir inzwischen vor Jahren alle verstanden.
Biomasse hieße alle Insekten auf einen Stapel, wahrscheinlich viele, viele tausend Tonnen und die sind alle weg und bestäuben nicht mehr.
Genau, also es fehlen uns tatsächlich, es ist nicht nur ein Artensterben, sondern es ist eben ein Artenschwund und damit mit den Insekten gehen natürlich auch zum Beispiel den Vögeln einfach die Nahrungsgrundlagen verloren. Deswegen verschwinden die auch. Also wir kappen ihre Lebensräume, wir nehmen ihnen die Nahrung, weil wir sie vergiften, weil wir den Tieren, den Insekten selber keinen Lebensraum mehr lassen. Und das ist ein Problem, dessen Dramatik und Dynamik tatsächlich noch überhaupt gar nicht gesehen wird und verstanden wird. Es führt noch so ein bisschen ein Nischendasein.
Biodiversität, ich habe mich schon versprochen, das Wort hat ja vor ein paar Jahrzehnten noch überhaupt niemand gekannt. Letztlich ist es die Wissenschaft, die uns erklärt, wie alles mit einem zusammenhängt. Ist das sowas wie das Einwohnermeldeamt des Planeten, die Biodiversität?
Ja, also die biologische Vielfalt, so kann man das übersetzen, ist tatsächlich ein Begriff, den hat ein amerikanischer Biologe, E.O. Wilson, 1988 erst geprägt, hat aber schon 4 Jahre später in Rio de Janeiro zu einer berühmten Biodiversitätskonferenz geführt. Also vielen Fachleuten ist damals klar geworden, dass wir mit diesem biologischen Reichtum an Arten etwas haben, was eben auf diesem Planeten wirklich einmalig ist. Mhm. Und das ist etwas, was uns im Bewusstsein jetzt ist. Und schön wäre es, wir hätten so etwas wie ein Einwohnermeldeamt der Artenvielfalt. Wir sind als Beschreiber, als Systematiker, die sich also so als Artendetektive mit dem Aufspüren und dem Beschreiben von neuen Arten beschäftigen, sind wir leider in der Situation, dass uns dieses zentrale Register fehlt. Also wir wissen sehr genau, wie viele Gene es so im Erbgut des Menschen gibt, aber wir wissen nicht, wie viele Arten es auf der Erde gibt. Jedenfalls haben wir nur eine Vorstellung der Größenordnung, aber kein genaues Register.
Sie beklagen, dass Arten sterben, Herr Glaubrecht. Zugleich werden ja jeden Tag neue Arten entdeckt. Entweder indem jemand im Naturkundemuseum mal gründlich in die Schränke schaut oder auch direkt in der Natur. Ich habe mal gegoogelt. Jüngst kam eine Meldung von den Galapagos-Inseln. Wieder 30 neue Arten entdeckt. Korallen, Schwämme, eine Schnecke zugleich. Alarmieren Sie wegen eines großen Artensterbens. Wie passt das zusammen?
Ja, also die Arten sterben natürlich auch, ohne dass wir sie beschrieben haben. Das ist ja sozusagen nur unsere Inventarisierung, die wir da, mit der wir hinterherhinken. Gleichzeitig zerstören wir in den Korallenriffen, die Sie erwähnt haben, aber auch in den Regenwäldern eben sehr viel schneller Arten, als wir sie beschreiben können. Das liegt daran, dass das ein aufwendiger Prozess ist, diese Beschreibung, dass das Jahre dauert, bis die veröffentlicht werden, diese Beschreibung. Inzwischen geht das alles schneller, aber wir haben für die ersten 2 Millionen beschriebene Tierarten ungefähr 250 Jahre gebraucht. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Das geht leider nicht schneller, auch wenn wir das schon beschleunigt haben. Meine größere Sorge ist, und wir tun das jeden Tag, also das sind nicht Säugetiere und Vögel, die da entdeckt werden, sondern das ist ein Heer von Wirbellosen, das sind Gliedertiere, das sind Spinnen, das sind Schnecken in den Meeren. Also viele Tiere, die alle so ein ökologisches System aufbauen. Wir beschreiben die so schnell es geht, aber wir vernichten eben auch die Lebensräume dieser Tiere schneller, als wir mit dem Beschreiben hinterherkommen.
Das heißt aber auch, das Problem kennen Sie selber erst so richtig in seinem ganzen Ausmaß, seit es die Biodiversität gibt.
Also wir haben dieses Problem, dass wir Arten ausrotten, natürlich schon sehr lange. Im Englischen gibt es sogar einen bekannten Satz, as dead as a dodo, also der ausgestorbene Dodo, eine Riesentaube, flugunfähig auf Mauritius, im 18. Jahrhundert schon ausgestorben. Also wir kennen dieses Aussterben in der Biologie, in der Evolutionsbiologie, und wir erforschen das seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Genau genommen ist dieses Verschwinden von Tieren und das Wiederneuentstehen von Tieren etwas gewesen, was die ersten Evolutionsbiologen Cuvier und Lamarck und Charles Darwin eigentlich auf die Idee mit der Evolution überhaupt erst gebracht haben. Also man könnte sagen, das Aussterben gehört zur Evolution dazu. Der Unterschied ist eben, dass es hier ein menschengemachtes Artensterben ist, und das ist in der Evolution tatsächlich nicht vorgesehen.
Menschengemacht gehenden Klimawandel, soweit er menschengemacht ist, und Artensterben sozusagen Hand in Hand?
Ja, das sind zwei große Probleme, die wir haben. Wenn ich ein Arzt wäre, würde ich sagen, wir leiden, das haben wir noch nicht erkannt, an multiplem Organversagen. Wir konzentrieren uns sozusagen sehr stark auf einen Herzfehler. Gleichzeitig haben wir aber auch ein Nierenversagen zu diagnostizieren. Das heißt, Klimawandel und das Artensterben, das hängt zusammen, das ist miteinander verknüpft. Denken Sie an die Regenwälder, die sind ein Speicher für Kohlenstoff, ziehen das Kohlendioxid aus der Atmosphäre, das für die Erwärmung des Klimas verantwortlich ist. Gleichzeitig sind die Regenwälder aber auch eine biologische Schatztruhe. Aber, das muss man ganz deutlich sagen, der Klimawandel oder die Klimakrise, die wir haben und die ich überhaupt nicht in Abrede stellen will, die ist gleichzeitig auch insofern für uns gefährlich, weil sie uns von einem zweiten Problem, nämlich diesem Artensterben, sehr stark ablenkt.
Unsere Sendung heute mit dem Evolutionsbiologen und Biodiversitätsforscher Matthias Glaubrecht, der zudem dicke Bücher schreibt. Das letzte hat rund 1000 Seiten, ein echter Ziegel. Das Ende der Evolution. Und ich habe gehört, Herr Glaubrecht, Sie schreiben so meistens morgens um 5. Das heißt, jetzt ist das Buch fertig und Sie konnten heute Morgen ausschlafen.
Ja, also schön wäre es. Man hat natürlich auch noch ein paar andere Sachen und ein paar andere Ideen. Aber es ist tatsächlich morgens die einzige Zeit, die bei uns im Haus ist, schön ruhig ist und wo man arbeiten kann. Und da die Schriftstellerei, das Schreiben von Büchern etwas ist, was bei mir ja nur eine Nebentätigkeit ist. Ich habe ja hier an der Universität neben der Professur auch noch die Aufgabe, ein Institut zu leiten, eigentlich ein neues mit aufzubauen. Es bleiben die Wochenenden, es bleiben die Abendstunden, und so richtig frisch um 5 mit einem Kaffee, das ist eigentlich die beste Zeit des Tages.
Ich bin ein bisschen, pardon, über den hochdramatischen Titel verwundert. Das Ende der Evolution. Eben haben Sie uns erzählt, Evolution hört nie auf. Also höchstens mal, glaube ich, wenn die Sonne erlischt. Das soll so in 5 Milliarden Jahren soweit sein. Und zudem ist es der Evolution doch völlig egal, ob wir dabei sind oder nicht. Warum heißt Ihr Buch denn Das Ende der Evolution?
Ja, das stimmt natürlich, dass es der Evolution völlig egal ist. Die gibt es ja nicht. Das ist also kein regelndes Wesen sozusagen. Aber natürlich weiß ich als Evolutionsbiologe, dass das pointiert ist. Es wird immer, solange es noch reproduktionsfähige Organismen gibt, eine Evolution geben, eine Weiterentwicklung. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir die Produkte, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, alles das, womit wir als Mensch groß geworden sind, evolutiv in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden groß geworden sind, in den letzten paar Millionen, also Jahren, also alle die Organismen um uns herum, die nennen sie an die afrikanischen Großtiere, das alles wird verschwinden. Also es wird die Evolution in dem Sinne, wie wir sie kennen, nicht mehr geben.
Sie appellieren auch in diesem Buch an die Vernunftnatur des Menschen, die das Überleben besser sichern könnte. Nun sind wir kurz nach Neujahr und wissen, gute Vorsätze, die gehen fast immer schief. Können wir da noch was tun?
Also wir haben natürlich eine biologische Evolution und dafür würde es auch eine Lösung geben, wenn wir uns sozusagen evolutiv nicht richtig verhalten, werden wir, wie alle anderen Organismen, die das nicht tun, verschwinden. Unsere Vernunftnatur ist unsere Hoffnung. Unsere Natur ist ja eigentlich unsere Kultur, also dass wir lernfähig sind, dass wir uns sehr schnell an neue Bedingungen anpassen können. Und meine Hoffnung ist, dass wir das auch beim Artensterben tun. Wir müssen es tun, weil wir sonst unser Überleben gefährden.
Steckt denn in Ihnen doch zumindest so ein kleiner Apokalyptiker? Wenn ich so zuhöre, könnte man das meinen.
Also wir haben natürlich ganz häufig diese Cassandra-Rufe schon gehört. Ich bin hier natürlich auch in eigene Sache überzeugt. Es ist ein Problem, das ein gewaltiges Ausmaß hat und das bisher verkannt worden ist.
Mhm. Aber was fordern Sie denn, damit wir kurz vor dem Ende noch scharf abbiegen?
Also der erste Grund für so ein Buch zu schreiben ist natürlich, dass man darauf aufmerksam machen möchte, dass es dieses Artensterben gibt. Da bin ich auch nicht der Einzige, das tun viele Kollegen. Aber ich glaube, dass es in die breite Öffentlichkeit getragen werden muss und dass man auch die Fakten dazu erstmal zur Kenntnis nehmen muss und wissen muss. Das ist der Grund für so ein dickes Buch. Aber wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass wir tatsächlich auch bewirken, dass wir uns dieses Problems stellen.
Aber da müssten wir sowas Neues erfinden wie 10 Gebote für Naturschutz, Artenschutz oder so. Welche könnten das sein oder sollten das sein?
Also wir müssen tatsächlich natürlich bei uns selber anfangen. Wir müssen auch sehen, dass das global vernetzte Probleme sind, dass es nicht reicht, wenn wir hier eine Blühwiese und einen Blühstreifen bei uns auf dem heimischen Acker machen. Das hängt zusammen. Aber wir haben es natürlich selber in der Hand. Wir sind ja Konsumenten, wir sind auch Verursacher dieses Artensterbens. Also wir müssen ganz viele Sachen machen, da kann jeder im Garten anfangen, aber das geht über Reisen bis zu jeglichen Ressourcenverbrauch. Wir haben das in der Hand, aber wir müssen es eben erstmal verstehen, wie das zusammenhängt.
Aber wenn man all das täte, nicht mehr so viel Böden versiegeln, bewusster einkaufen als kleiner Verbraucher und im großen Rahmen eben politische Rahmenbedingungen schaffen, Schutzgebiete, wenn man all das täte, wie lange dauert es denn eigentlich, bis man das merkt?
Also wir haben das nächste Jahrzehnt vor uns. Das Jahr 2030 ist eine ganz wichtige Zielmarke bei dem Naturschutz. Wir müssen und wollen erreichen und ich plädiere dafür, dass wir das 30-30-Ziel erreichen. Das bedeutet, bis zum Jahre 2030 30% der Natur unter Naturschutz zu stellen. Wir sind bei 15% auf dem Papier im Augenblick in einem globalen Maßstab. Das heißt, wir müssen diese Anstrengungen verdoppeln und das ist so konkret wie auch das Ziel ist, dass wir die Erwärmung der Erde nicht über 2 Grad steigen lassen. So konkret ist auch das Ziel, das Artensterben dadurch zu verhindern, dass wir mehr Fläche der Natur lassen.
Nun finde ich das immer ganz erstaunlich, wenn Gesellschaften, Politiker beschließen, die Erderwärmung nicht über 2 Grad steigen zu lassen. Dann denke ich immer sofort, Papier ist geduldig, denn bislang schrammen wir ja an dem Ziel ganz klar vorbei.
Ja gut, wenn man sich keine Ziele setzt, wird man sie auch nicht erreichen können. Klar. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Und wir haben bisher in der Biodiversitätsforschung versäumt, uns das Artensterben klarzumachen und uns konkrete Ziele zu setzen, an denen sich auch Maßnahmen überprüfen lassen. Also sehen lässt, sind wir auf dem richtigen Kurs, sind wir schnell genug unterwegs. Das wird beim Klimawandel beklagt, dass wir beim Kohleausstieg zu lange brauchen und natürlich werden wir auch dafür sorgen müssen und das ist ein großes Problem, dass wir ausreichend Flächen für andere Tierarten erhalten und dass der Mensch auf der Erde, der ja schon sehr viel Fläche nutzt, das nicht im Übermaße noch weiter tut.
Ich möchte noch mal kurz zurück, Herr Glaubrecht, aufs Werden und Vergehen. Das ist ja letztlich was völlig Normales in der Natur. Und das, ja, dass der Säbelzahntiger ausgerottet ist, ist für uns womöglich gar nicht so schlecht. Vielleicht bin ich die Ketzerin, aber wenn der Tiger heute gefährdet ist, dann ist das sehr, sehr traurig. Aber ist es wirklich schlimm? Also gar eine Katastrophe, so im Gesamtzusammenhang?
Also, dass Arten ausgestorben sind, ist ein ganz normales Phänomen der Evolution. Es kommen auch immer wieder welche hinterher. Es entstehen immer wieder Arten. Und das ist das, was mich in der Forschung sehr lange beschäftigt hat, nämlich diesen Mechanismus zu verstehen. Aber dann versteht man auch, dass es sich dabei um sehr lange Zeiträume handelt. Wir rotten aber viele Tiere massiv in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts aus. Das ist etwas, das ist nur vergleichbar dem katastrophalen Einschlag eines Meteoriten. Dafür konnten die Dinosaurier auch nichts. Die waren auch nicht schlecht angepasst. Die waren nicht dumm und zu groß, sondern die waren sozusagen zur falschen Zeit auf der falschen Erde. Die sind ausgestorben, nicht weil sie schlecht angepasst waren, sondern weil es eben diesen Einschlag eines Meteoriten gab, der ja 70-80% der damals lebenden Tiere und Pflanzen vernichtet hat. Und dann brauchte die Evolution weitere 10 Millionen Jahre, bis sie wieder sozusagen Tritt gefasst hatte und die Biodiversität wieder einem Ausmaß erreicht hatte wie vorher.
Aber sprich, das war der Meteorit, aber Eisbär, Orang-Utan und Tiger wären unsere Sache.
Das sind unsere Sachen und man fragt sich dann, ist das denn so schlimm? Das ist traurig. Auf der einen Seite können wir sagen, wir haben gar nicht auf einem ethisch-moralischen Betrachtungsweise haben wir gar nicht das Recht, andere auszurotten und zu sagen, Pech gehabt. Es ist viel wichtiger. Denken Sie an so einen Jenga-Turm, nicht dieses Holz, dieses Spiel mit diesen Holzklötzchen. Wenn Sie da einen Klotz, den Eisbär oder den Tiger herausnehmen, ist das vielleicht noch nicht schlimm. Aber wenn Sie immer mehr dieser Arten, dieser Klötzchen herausnehmen, irgendwann stürzt also dieser Turm zusammen und diese Arten, Eisbär und Tiger und viele andere sind eben Teile so eines ökologischen Geflechtes. Und wenn wir da immer mehr Maschen herausnehmen, dann reißt dieses ökologische Geflecht. Wir hängen aber mit unserer gesamten Ernährung, mit allem, was wir auf der Erde sind und tun, von diesen Produkten der Erde ab.
Matthias Glaubrecht, Zoologe, Evolutionsbiologe und Biodiversitätsforscher, ist heute bei uns zu Gast. Und weil ich in seinem 1000-Seiten-Buch vom Ende der Evolution zumindest einiges gelesen habe, Herr Glaubrecht, vermute ich bei Ihnen privat, wenn Haustier, dann keine Katze, oder?
Ja, also wir haben tatsächlich keine Katze, aber es gibt hier so Zyklen bei uns in dem Haushalt. Ich hatte früher natürlich, als Zoologe lässt sich das gar nicht verhindern, ich hatte wirklich einen kleinen Zoo zu Hause während meiner Studienzeit. Ich habe Kanarienvögel gezüchtet, ich hatte Felsum, also solche Taggeckos, verschiedene andere Reptilien. Also wir haben wirklich zu Hause einen kleinen Zoo gehabt. Wir sind in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen. Der Zoo ist da schwer gleichzeitig zu betreiben. Wir haben also dann lange Zeit gar keine Haustiere mehr gehabt und jetzt zwei kleine Kinder, die dann demnächst wahrscheinlich ihre Vorliebe für Haustiere entdecken werden. Mal gucken, da werden wir Diskussionen haben, aber Katzen, die kommen ja tatsächlich nicht ins Haus. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich sie für gefährliche Raubtiere halte, die wir nicht halten sollten.
Jetzt haben Sie natürlich alle Katzenliebhaber gegen sich, ne?
Ja, das sind immerhin ja 13 Millionen Katzen und damit auch entsprechend viele Katzenliebhaber. Aber ich glaube, viele machen sich gar nicht klar, dass das eben wirklich nur halbdomestizierte Raubtiere sind, die wir füttern und dann rauslassen und die tatsächlich sehr viel Unheil in unserer Restnatur anrichten.
Wo die Katze ist, ist der Vogel weg.
Da sind die Vögel
selbst
weg.
Selbst wenn sie nicht fangen. Ne? Einfach
richtig.
Angst.
Sie vertreiben sie allein durch ihre Anwesenheit. Sie bringen ganz viel Unruhe und das bei einer Vogelwelt, die ja sowieso schon stark dezimiert ist und die ihre Jungen kaum noch mit ausreichend Insekten versorgen können. Also da kommen einfach viel zu viele Dinge zusammen. In den Großstädten Katzen zu halten, ist, glaube ich, auch ein geringeres Problem als gerade an den Rändern unserer Siedlungen.
Sie haben uns erzählt von dem Zoo, den offenbar, wenn ich das richtig rausgehört habe, schon der kleine Junge bei sich zu Hause immer angeschleppt hat. Waren Sie derjenige, der die Kaulquappen mit nach Hause brachte, um zu gucken, ob das tatsächlich Frösche werden?
Ja, also wir haben natürlich die Kaulquappen auch zu Hause gehabt. Ich wollte unbedingt immer Hunde haben. Meine Eltern haben sich da standhaft dagegen gewehrt, weil sie zu Recht angenommen haben, dass ich dann mal, wenn ich älter werde, andere Interessen entwickle und mich nicht mehr so um die Haustiere kümmere. Also der Hund ist weiterhin das ganz große Thema. Ich hoffe, irgendwann mal genug Zeit auch für Hunde zu haben. Ich habe tatsächlich so angefangen mit den Tieren, die man mit nach Hause bringt und dann kurzfristig hält und beobachtet.
Aber es war Ihnen schon früh ernst mit der Wissenschaft. Sie haben auch Wettbewerbe mitgemacht. Was haben Sie denn geforscht bei Jugendforscht?
Mich hat das Territorialverhalten, also das Revierverhalten von Mäusebussarden in Abhängigkeit ihrer Nahrung interessiert. Ich habe da mehrere Jahre, so während der Gymnasialzeit im Freiland, die Mäusebussarde fotografiert. Die kann man einzeln unterscheiden an ihrer Gefiederfärbung.
Und wie alt waren Sie, als dem Mäusebussard Ihr vorrangiges Interesse galt?
Ja, das war so mit 15 etwa.
Ja. Ich frage das auch, weil ich Sie mir gerade als Teenager vorstelle. Und da werden ja auch Mädchen interessant und dann der kleine Matthias mit so einem Spruch aller, der Mäusebussard ist ein ganz großer oder der Meeresborstenwurm. Waren Sie ein bisschen Außenseiter? Ein bisschen so ein Nerd?
Das Interessante ist, dass meine Eltern mir dann später berichtet haben, dass ich offensichtlich das Interesse für das andere Geschlecht schon vorher entwickelt hatte. Oh. Also das hat sich tatsächlich auch ein bisschen parallel entwickelt und das eine hat mit dem anderen eigentlich nie so richtig in Kollision gelegen.
Das ist praktisch.
Sehr praktisch.
Aber es ist ja häufig so, ganz generell, dass Menschen, die früh eine große Leidenschaft entwickeln für irgendein Fach, es bei ihren Mitschülern nicht immer so leicht haben, die sich vielleicht nicht so für Mäusebussarde interessiert haben oder Meeresborstenwürmer oder was es da alles so gibt, dass sie dann ganz froh sind, wenn sie ins Studium entkommen können und auch ein bisschen mehr unter ihresgleichen sind. War das bei Ihnen so oder anders?
Also das ist natürlich nachher mit dem Studium tatsächlich auch professionalisiert worden. Ich habe mich sehr früh dafür interessiert und das ist eigentlich zustande gekommen, ohne dass man das so recht gemerkt hat. Aber es hat jetzt gar nicht so viel von so einem Nerd-Dasein, glaube ich, gehabt. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung nicht, aber da müssten Sie mal die Mitschüler fragen. Vielleicht haben die das ganz anders empfunden.
Erkunden wollten Sie, als dann die Ausbildung als Biologe das Studium abgeschlossen war, erkunden wollten Sie eigentlich das Verhalten afrikanischer Großtiere, also Löwe und Elefant. Gelandet sind Sie bei den Schnecken. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist tatsächlich fatal. Natürlich hat man solche Vorstellungen, dass man als Wildhüter oder als Verhaltensforscher dann nach Afrika geht. Im Studium merkt man sehr, sehr schnell, dass Säugetiere und auch Vögel eigentlich eine geringere Rolle spielen bei unserem Verständnis der Biologie. Und es ist nachher eine sehr gezielte Überlegung gewesen. Ich wollte neue Tierarten entdecken und beschreiben. Das kann man nicht bei den afrikanischen Großtieren, die sind alle bekannt, sondern dann sucht man sich ein Objekt und bei mir sind es tropische Süßwasserschnecken geworden. Das war also so, halb zog es ihn, halb sank er hin. Das hat sich so ein bisschen zufällig ergeben, dann aber auch ganz gezielt ausgebaut. Und heute beschäftigen sich auf diesen Spuren mehrere Arbeitsgruppen mit diesen Süßwasserschnecken.
Fachmann für Mollusken. Ich habe mir das übersetzt mit alles, was ein bisschen schleimt.
Ja, also das gibt eine schönere Übersetzung, die ein bisschen appetitlicher ist. Sie müssen sich vorstellen, das ist alles, was auf eine Pizza Frutti di Mare passt und keine Krabbe ist, also Schnecken, Muscheln, Tintenfische. Tatsächlich ist es der zweitgrößte Tierstamm, den wir kennen. Also neben den Spinnen, den Insekten, den Krebsen sind die Schnecken und die Muscheln sehr, sehr artenreich. Wir reden hier über 120.000 Arten. Dagegen sind die ungefähr 10.000, 11.000 Vogelarten eben etwas, was deutlich weniger artenreich ist.
Also Sie waren im Naturkundemuseum in Berlin, wo Sie lange gearbeitet haben, dann sozusagen der Schneckenfachmann. Herr Glaubrecht, was können wir von der Schnecke fürs Leben lernen?
Ja, also die Schnecken erzählen uns natürlich etwas über den biologischen Reichtum. Wir können sie sehr gut als Modelle verwenden, also als Beispiele, wie Artbildungsprozesse ablaufen. Dazu müssen wir nicht nach Galapagos und uns die Darwin-Finken angucken.
Sehen Sie, und ich dachte eher Geduld.
Tja, vielleicht ist das die Therapie für mich. Ich bin ja eher ungeduldig, dass man die langsamen Schnecken nimmt. Nein, sie sind natürlich sprichwörtlich langsam, aber für mich sind sie die Renner der Evolution. Sie zeigen uns also evolutionsbiologische Zusammenhänge.
die Renner? Sind die fixer als andere im sich entwickeln? Oder warum
also,
die Renner?
Sie können sehr viele, sehr schnell, sehr artenreich werden. Es gibt auch Schnecken, überraschenderweise, die zum Beispiel schnell schwimmende Fische erbeuten. Kehlgeschnecken haben so kleine Harpunen, die sie aus ihrem Maul herausschießen können. Also Schnecken können viele Dinge, von denen wir normalerweise gar nichts wissen. Die betäuben diese Fische mit einem Gift. Die schwimmen dann nicht weg und werden von der Schnecke verzehrt.
Herr Glaubrecht, ist denn auch so eine Schnecke nach Ihnen benannt?
Ja, es gibt tatsächlich von Kollegen benannt eine Glaubrecht.de. Man macht das nicht selber, sondern das ist eine Ehre, wenn andere Kollegen dann den Namen sozusagen da verewigen.
Glaubrecht.de. Dann wird das immer im Genitiv lateinisch irgendwo hinten angehängt.
Genau, also wir müssen da bei den Namensbildungen ein bisschen darauf achten, aber so den Nachnamen oder andere Namenskombinationen, das machen wir ganz gerne. Uns gehen ja sonst leicht die Namen aus und es ist natürlich nicht nur eine Ehre, dass man selber...
Es kann auch böse sein, ne? Es gibt eine Motte namens Trump.
Es kann böse sein und man guckt dann auch gerne mal in die Artbeschreibung, ob dann da vielleicht bei der Herleitung des Namens steht. Also wir geben das für eine dunkelbraune blinde Höhlenschnecke, dann wäre das nicht so nett.
Das ist dann ein Kollegenkommentar über eine große Ehre.
Genau.
Herr Glaubrecht, als Junge hatten Sie eine Dauerkarte im schönsten Zoo, den ich kenne, nämlich in Hagenbecks Tierpark in Hamburg. Wo haben Sie da vor allem gesteckt?
Also damals gab es tatsächlich noch die Möglichkeit auf den Elefanten, die da heute ja auch noch gehalten werden, die liefen damals noch mit den Besuchern auf den Wegen und man konnte noch auf ihn reiten. Heute macht man das nicht mehr. Und das war natürlich ein ganz großes Abenteuer, dahin zu gehen. Wir waren als Hamburger Dauergäste bei Hagenbeck und ich habe die wunderbarsten Erinnerungen, dass man da auf diesen schaukelnden Riesen durch den Park gehen konnte.
Haben Sie denn für Ihre beiden Jungs auch schon eine Dauerkarte?
Ja, wir haben solche Karten tatsächlich jetzt auch, weil die Kleinen natürlich so in unseren Fußstapfen ihre Begeisterung für den Zoo entdeckt haben. Ich muss allerdings sagen, dass sie auch immer sehr begeistert von dem Plüschtier- und Dinosaurierladen sind, der dann am Ausgang auf sie wartet, sodass sie dann auch immer noch ein Erinnerungstier sozusagen mit nach Hause nehmen, das sie dann als Kuscheltier noch mit zum Schlafen ins Bett nehmen.
Die Schnecken- und Kaulquappenphase, die kommt noch. Was denkt denn eigentlich der Biodiversitätsforscher Glaubrecht über Zoos? Die werden ja durchaus mehrgleisig gesehen, um es vorsichtig auszudrücken.
Also Zoos haben ähnlich wie in der Tokio-Museen eine ganz, ganz große, wichtige Funktion und zwar in doppelter Hinsicht. Wir sind für die Erforschung zuständig. Die Zoos sind für den Artenschutz, ganz gezielte Schutz- und Zuchtprogramme für viele Arten ganz unverzichtbar und ähnlich wie Museen haben sie natürlich einen Bildungsauftrag. Viele Menschen, die heute in den Städten leben, haben ja häufig gar keinen anderen Zugang mehr zur Natur, sodass sie eine ganz wichtige Erholung und Bildungsfunktion neben eben auch noch dieser zoologischen Funktion haben, dass sie dem Artenschutz dienen.
Kann man das so zusammenfassen, wenn 2/3 der Arten bedroht sind vom Aussterben, dann besser Tiger im Zoo als gar kein Tiger?
Also wir werden den Tiger tatsächlich nicht verlieren, er wird nicht aussterben. Wir werden ihn in Zoos durch Erhaltungszuchten retten können, aber das Problem bei dem Tiger und beim Artensterben ist eben, dass wir nicht diese charismatischen Tiere verlieren, die werden wir teilweise eben auch verlieren, sondern es sind diese vielen anderen unbekannten Tiere, die unsere ökologischen Systeme sichern und um die geht es vor allen Dingen. Es geht also nicht nur um Eisbär und Tiger, sondern eben um diese Vielfalt, die auch für den Menschen wichtig ist.
Und die Eisbären und die Tiger sind dann eher die Galionsfiguren und die Insekten sind vielleicht viel wichtiger. Ich frage aber auch den Biologen, der mal Verhaltensforscher werden wollte. Für den sind doch Zoos auch eine durchaus zwiespältige Angelegenheit, vermute ich mal, wenn der Tiger da so hinter den Gittern rumkrebst.
Also wenn man den richtig hält, der Hagenbeck hat das ja vor über einem Jahrhundert ganz wunderbar gemacht. Er hat eben die Käfiggitter abgeschafft und er hat sie in großen Freianlagen gehalten.
Natürlich, ja, aber verglichen mit einer Savanne ist das nichts.
Natürlich ist einem Biologen auch das Tier im Freiland viel lieber. Das ist zweite Wahl sozusagen. Uns sind die Tiere auch lieber lebend als in Naturkundemuseen, aber das sind eben Orte, wo wir sie beobachten und erforschen können und wo wir sie auch dokumentieren können. Das darf man nicht verwechseln. Uns geht es in erster Linie darum, dass wir sie im Freiland erhalten und da gehören sie auch hin. Insofern muss man natürlich sagen, ist es tatsächlich nur eine zweite Wahl. Sie gehen ja auch ins Schwimmbad, aber viel lieber würden Sie vielleicht im Meer baden.
Sie sind viel herumgekommen, ist glaube ich auch ein Privileg von Leuten Ihres Faches. Sie waren in Australien, Sie waren auf den Galapagos-Inseln zu Forschungszwecken. Was ist denn für Sie der schönste Fleck der Erde, der reichste Fleck der Erde?
Also tatsächlich habe ich 10 Jahre damit zugebracht, in indonesischen Seen auf der Insel Sulawesi zu tauchen. Das sind schon spektakuläre Erinnerungen und Erlebnisse, die wir da haben. Aber vielleicht der schönste Ort, den finde ich immer noch an einem Ufer, an einem Fluss in Australien zu sitzen. Da gibt es Salzwasserkrokodile, die uns sehr gefährlich werden können. Und da leben auch die Süßwasserschnecken, die mich viele Jahre fasziniert haben. Ich glaube, an so ein Ort oben so auf einem Hochufer über einem See, über einem Fluss in Australien, da träume ich mich dann häufiger hin, wenn wir nicht reisen können.
Aber das heißt, Sie müssen gut aufpassen und zur Not schnell schwimmen, nicht? Wenn da Krokodile leben, die Ihnen die Süßwasserschnecken.
Sie gehen gar nicht ins Wasser, Sie haben da gar keine Chance. Gegen diese Süßwasserkrokodile, 5 Meter lange Räuber.
Will ich meinen. Also dann lässt man eher die Schnecke sausen.
Ja, man muss wissen, wo man sie und wie man sie sammelt. Ja. Und man denkt, Schnecken sammeln, das kann nicht so gefährlich sein. In Australien ist es tatsächlich gefährlich, aber wenn man weiß, wie man das macht. Man sollte nicht mit den Krokodilen versuchen, schwimmen oder tauchen zu gehen, das gewinnen die.
Matthias Glaubrecht als Biologe, als Forscher, sehr weit herumgekommen, bis Australien, bis zu den Galapagos-Inseln. Reisen als Hobby auch oder nur beruflich?
Das ist ein Vorteil dieses Berufes, aber da geht beides sozusagen ineinander über.
Reisen als Hobby, das darf man heute in Corona-Zeiten gar nicht mehr laut sagen.
Ja, das ist auch etwas, was uns natürlich neben vielen anderen ganz erheblich fehlt. Nicht nur unsere Forschungsprojekte, sondern wir sind natürlich eigentlich bei unserer Forschung darauf angewiesen, dass wir in solche Erdregionen auch kommen, um unsere Arbeit zu machen. Das hat sich jetzt seit fast einem Jahr erledigt. Das ist sehr schade. Wir hoffen, dass das in einem halben Jahr vielleicht wieder möglich sein wird.
Mhm. Sie haben in Ihrem Buch, diesem 1000-Seiten-Ziegel, das Ende der Evolution schon mal das Jahr 2062 ins Visier genommen. Da werden Sie 100 sein, wenn alles gut geht. Und Sie haben es beschrieben aus optimistischer wie aus pessimistischer Perspektive. Und welcher neigen Sie denn nun wirklich persönlich zu?
Ja, die Tatsache, dass da zwei Enden dieses Buches sozusagen sind, liegt daran, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Ich bin hin und her gerissen und das war ich während des ganzen Schreibens des Buches, dass ich mich weder für das eine noch für das andere dann wirklich entscheiden konnte.
Und was sagt das Bauchgefühl? Nicht das Durchrechnen, das Bauchgefühl?
Also der Kopf sagt nein und die Hoffnung und das Bauchgefühl ist natürlich, dass wir die Kurve kriegen und es schaffen, auch wenn der Evolutionsbiologe in mir sagt, spricht eigentlich alles dagegen, weil wir haben in unseren Genen, in unserem Erbe eben diese Pioniermentalität, wir sind Plünderer und Räuber, wir ziehen immer weiter, das war unser Evolutionserfolg. Das tun wir leider immer noch. Und wenn wir das nicht verstehen und wenn wir das nicht unterbinden sozusagen, also kulturell unser biologisches Erbe in den Griff bekommen, dann werden wir in den Untergang schlittern. Das ist meine Befürchtung und deswegen der Blick zurück aus dem Jahr 2062.
Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, wenn das mit dem Vernunftwesen Mensch nicht so richtig geklappt hat in der Geschichte der Welt, so waren Menschen doch immer innovativ. Muss man nicht auf die Innovationskraft von der Menschheit auch ein bisschen vertrauen und so eine gewisse Grundfröhlichkeit retten, um beherzt weiterzumachen?
Ja, das ist eine Eigenschaft des Menschen. Leider müssen wir sagen, wir sind auch zu viele von uns selber inzwischen geworden. Wir haben ja, wenn Sie gucken, im Jahr kommt die Bevölkerung Deutschlands dazu, was unsere Weltbevölkerung angeht. Wir sind bei 7,8 Milliarden. Wir sind mitten in einer exponentiellen Wachstum der Menschheit. Und das geht noch einige Jahrzehnte so weiter. Und das sind Jahrzehnte, die entscheidend sein werden. Also hier kommt der Vernunftsmensch sozusagen und sagt, das kann so nicht weitergehen und daraus müssen wir Konsequenzen ableiten, unser Handeln auch in den Griff bekommen.
Also ich merke, er bleibt doch ein großer Skeptiker, aber ich bedanke mich für diese Stunde bei Matthias Glaubrecht.
Sehr gern.
Es hat Freude gemacht, wir haben einiges gelernt. Vielen Dank.